Amen. Schön, die wundersame Teilnehmervermehrung während dem Lobpreis. Ich möchte ganz herzliche Grüße bestellen aus einer Pfingstgemeinde in Heinsberg. Ist ja nun ein berühmter Ort geworden. Ich war letzten Sonntag dort eingeladen, dort zu predigen, und ist eine ganz, ganz feine Gemeinde, und wir haben ja eine Vision für den Niederrhein. Das gehört so im weitesten Sinne für mich dazu, und wir wollen mal sehen, ob sich da auch eine Partnerschaft aufbaut. Sie freuen sich über Unterstützung. Fühlt sich so ein bisschen wie Nette Church an, ganz liebe Leute. David und Eunice Puxinhos sind Portugiesen, die bauen dort eine internationale Gemeinde auf. Also die läuft schon, und ich konnte letzten Sonntag da sein. Gut. Gott schreibt Geschichte in deinem Leben. Das Ganze ist eine ziemlich geheimnisvolle Angelegenheit. Es ist eine, in gewissem Sinne, eine Partnerschaft zwischen uns und Gott. Also wir schreiben ja auch an unserer Lebensgeschichte. Wir sind ja nicht willenlos, wir sind nicht Marionetten, wir sind auch nicht Tiere, wir sind auch nicht Engel, wir sind Menschen. Aber Gott schreibt seine Geschichte, und er ist natürlich der wesentlich stärkere Teil in dieser Partnerschaft, und er schreibt die Geschichte. Ich möchte uns am Anfang, bevor es dann zum eigentlichen Thema geht, aus Psalm 139, Vers 16 vorlesen. Da heißt es: Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Psalm 139 ist ja ein fantastischer Psalm, der uns so einiges aufzeigt von dem, wie allmächtig Gott ist. Also er ist allmächtig, ja, also keiner kann ihn irgendwie angreifen oder verunsichern oder so. Er ist auch allgegenwärtig, er ist überall zu jeder Zeit. Und er ist auch allwissend, und ja, das ist eben Gott, ne? Und das sind wir übrigens alles nicht, also wir sind schon sehr ungleiche Partner, aber Gott hat uns berufen zur Partnerschaft mit ihm. Eben, er diktiert nicht einfach alles oder er lässt nicht alles über Instinkte ablaufen bei uns, sondern er möchte, dass wir in Beziehung mit ihm leben, auf das achten, was ihm wichtig ist, und unsere Entscheidungen dementsprechend treffen. Also Psalm 139, ja, als wir noch Embryonen war, hat Gott uns schon gesehen. Und schon bevor wir überhaupt entstanden sind, wusste er schon, dass wir entstehen werden. Und er schreibt so das Buch unseres Lebens. Und wir entdecken das mehr oder weniger. Manches sehen wir in der Rückschau dann klarer. Und so ist das eine feine Sache, so das zu bejahen. Wir haben gerade gesungen, verlorene kehren zurück. Ich muss immer dann daran denken, ich weiß noch genau, wie ich ein verlorenes Schaf war, mit 18 Jahren Jesus kennengelernt habe, und da hat sich für mich so etwas aufgetan, auch an Orientierung. Ja, ich war wirklich ein Schaf, und Schafe brauchen einen Hirten. Ich hatte keinen Hirten, ich war sehr orientierungslos. Und heute möchte ich ja darüber sprechen, wie ist es überhaupt, soll ich heiraten oder nicht? Und dann, wenn ich ja heiraten will, wie finde ich denn den richtigen Partner? Jetzt hoffe ich, dass du nicht abschaltest und sagst, gut, das Thema ist bei mir leider alles schon geklärt. Ja, Gott sei Dank, wenn es geklärt ist und gut läuft, dann kannst du Gott dafür danken. Aber es sind doch Fragen, die immer wieder auftauchen, nicht nur bei jungen Menschen. Es gibt ja auch Menschen, die irgendwann ihren Partner verlieren, zum Beispiel durch Tod. Und dann stellt sich die Frage auch nochmal neu der Partnerfindung oder auch nicht. Und es ist so ein wichtiger Meilenstein. Es ist nichts anderes, prägt unser Leben mehr als die Ehe. Und von daher ist es gut, Orientierung aus Gottes Wort dafür zu haben. Ich war auf jeden Fall extrem dankbar, als ich als junger Mensch Orientierung fand im Wort Gottes. Und vielleicht wird es ja auch so sein, dass du mal da und dort ein Gespräch hast mit jemandem, der diese Fragen gerade hat. Und vielleicht hilft dir dann diese Predigt auch. Was sagt denn Gottes Wort dazu? 1. Korinther 7, Vers 7 und 8, wir hatten das im Intro eben schon. Der Paulus hat geschrieben: Ich wollte zwar lieber alle Menschen wären, wie ich bin, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott, der eine so, der andere so. Den Ledigen und Witwen sage ich, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Was meint er nun? Paulus hat sich entschieden, ledig zu bleiben, als Single zu leben. Und wir haben keine tiefen Einblicke in sein Herz. Es war ein Mensch aus Fleisch und Blut mit Bedürfnissen, wie jeder andere auch. Er hat das irgendwie für sich geklärt, und erstaunlicherweise, er war ja Pharisäer vom Ursprung her, also von Pharisäern wissen wir, dass die, da ist das keine Frage, man heiratet, weil das ist ein Gebot, zu heiraten und sich zu vermehren. Das ist ganz vorne in der Bibel, das ist für sie absolutes Gebot. Wir wissen nicht, ob Paulus vielleicht auch verwitwet war, dass er vielleicht das schrieb, als er dann eben Witwer war, oder ob er wirklich immer ledig geblieben ist. Das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Auf jeden Fall schreibt er das an die Korinther und sagt, es ist richtig cool, Single zu bleiben, weil wir leben ja für Gott, wir leben für das Reich Gottes und der Herr kommt bald wieder und wir können richtig viel tun und glücklich sein in dem, dass wir für Jesus leben und dass wir eben nicht die Verantwortungsbereiche haben, die wir haben, wenn wir heiraten. So ganz, ganz nüchterne Gedankengänge, ja, wer heiratet, der übernimmt Verantwortung für seinen Partner und dann ja oftmals auch für Kinder. Und das ist Verantwortung und da ist viel zu regeln und zu klären und das ist etwas anderes, als wenn man das Lebenskonzept wählt, ich lebe mit Jesus, ja, ich habe auch meine Bedürfnisse, aber das kriege ich schon hin mit meinen Leidenschaften und ich möchte einfach komplett für Reich Gottes leben und das andere nicht leben. Wir leben natürlich in einer Zeit, wo das vielleicht belächelt wird oder auch ständig attackiert wird. Bei der katholischen Kirche ist Zölibat, ist immer wieder mal in den Medien. Von daher ist so diese Fragestellung für viele so, ja, man heiratet auf jeden Fall oder wie willst du das denn sonst leben? Nun, Paulus, ich bin davon überzeugt, hat das glücklich gelebt. Ja. Immer easy? Nö, das glaube ich auch nicht, weil das Leben ist nicht easy, auch für Christen nicht. Der wird auch seine Anfechtungen und Herausforderungen gehabt haben, aber er hat dieses Konzept gewählt und dieses Konzept ist nun ein Konzept, was manche gewählt haben. Ja, also da ist er ja gar nicht der Einzige. Und es gibt, die Geschichte ist voll von Menschen, die sich entschieden haben, ohne Ehe zu leben und die das recht fröhlich gestaltet haben, die auch Erstaunliches bewirkt haben dann für das Reich Gottes. Und das ist ein Konzept. Jemand hat diese Gabe oder er hat sie nicht. Die Gabe der Ehelosigkeit ist eine Gabe von Gott, ein Geschenk, was Paulus hier eben beschreibt. Manche haben diese Gabe, andere nicht. Es ist also eine ganz grundsätzliche Klärungsfrage für junge Menschen oder auch für zum Beispiel verwitwete Menschen. Wie ist das jetzt? Herr, wie hast du mich gestrickt? Du kennst mich noch besser als ich selbst. Wie soll ich das jetzt gestalten? Soll ich einfach ledig bleiben und einfach für dein Reich so leben können? Und ich habe meine Freunde und ich habe mein Setting, oder soll ich einen Partner suchen? So, und das kann man Gott fragen. Ich sage mal, das habe ich gemacht, als ich jung war, weil ich habe diese Bibelstelle gelesen und ich habe ja, die Bibel ernst genommen. Das ist immer ganz gut, die Bibel ernst zu nehmen. Und ich habe Gott gefragt, so Herr, was ist deine Ausrichtung für mich? Soll ich einen Partner suchen oder soll ich keinen Partner suchen? Und mir wurde dann klar, ja, da ist zum Beispiel sein Ehepaar und der Ehemann hilft jetzt und jetzt ist das Gerät aus. Ist doch schön, oder? So, das ist doch Ehe, ne? Man hilft sich. Kein Problem. Gut, also von daher ist es eine ganz grundsätzliche Frage und ich möchte natürlich alle jungen Menschen ansprechen, alle, die noch nicht verheiratet sind. Hast du das irgendwie mal mit dem Herrn geklärt? Wie, muss ich das mit dem Herrn klären? Ja, ich würde es dir sehr raten. Ich würde es dir sehr raten. Er kennt dich besser als du selbst und er weiß, was das Beste für dich ist. Und wer jetzt ohne Partner ist, zum Beispiel verwitwet ist oder so, frag doch den Herrn. Ja, frag doch den Herrn, klär das. Es ist halt irgendwie mit uns Menschen recht kompliziert. Ja. Es gibt so viele, die so unglücklich sind, weil sie keinen Partner haben. Und es gibt so viele, die unglücklich sind, weil sie einen Partner haben. Ja. Also so ist die Realität. Von daher ist es immer ganz gut, mal zu schauen, Herr, was hast du für mich vorgesehen? Nun, bei mir wurde es mir auch sehr deutlich und sehr klar, ich werde einen Partner suchen, eine Frau suchen und dabei hat Gott mir dann geholfen. Hohes Lied, Kapitel 8, Vers 6 möchte ich noch einfügen, bevor wir dann zu den Themen der Partnerfindung kommen. Hohes Lied, 8, Vers 6, da heißt es, denn stark wie der Tod ist die Liebe und ihre Leidenschaft, so unentrinnbar wie das Totenreich, ihre Glut lodert wie Feuer, sie ist eine Flamme des Herrn. Okay, ist also von der leidenschaftlichen Liebe die Rede. Das Hohelied ist ja das Erotikbuch der Bibel. Ja, ich weiß, es spricht auch über Christus und seine Gemeinde. Das müssen wir nicht gegeneinander ausspielen. Es spricht über Christus und seine Gemeinde. Es spricht aber auch von der erotischen Liebe zwischen Mann und Frau. Und hier ist also mal ganz unverblümt davon die Rede, dass die Leidenschaft eine Flamme des Herrn ist. Okay, also diese Leidenschaft, dieses ich wünsche mir einen Partner, ich wünsche mir Zärtlichkeit, ich wünsche mir Erotik, ich wünsche mir Sexualität, das ist doch irgendwo in mir drin, ist zunächst mal positiv, ist Gott gewollt, ist Gott gemacht. Die Flamme des Herrn. Ja, das finde ich immer wichtig, in der Kirche auch mal zu erwähnen, in der Gemeinde, dass Sexualität Gott gewollt ist und gut ist, weil die Darstellung in den Medien, da sehen wir da meist sehr alt aus, was Thema Sexualität angeht. Und es gab auch traurige Phasen in der Kirchengeschichte von Leibfeindlichkeit und Sexualfeindlichkeit und so. Aber die Flamme des Herrn, das ist ganz interessant, denn nicht jeder Mensch hat den gleichen Appetit nach Erotik und Sexualität. Da hat nicht jeder denselben Hunger. Wir sind alle so unterschiedlich. Ja? Es gibt Menschen, die haben hier mehr Hunger und es gibt Menschen, die haben hier ganz wenig Hunger. Und es ist doch okay, oder? Ich meine, die Medien, die Filme stellen uns da, jeder Mensch hat da ganz viel Hunger und muss das sofort ausleben. Das ist doch gar nicht die Realität. Das stimmt doch gar nicht. Also wer mal ein bisschen länger diesem Planeten unterwegs ist und Menschen kennengelernt hat, weiß, es ist total unterschiedlich. Und es gibt Menschen, die haben eine ganz kleine Flamme hier und diese kleine Flamme, die haben eine ganz große Flamme der Liebe zu Jesus und die sagen, ach, das kriege ich geregelt mit meinem Bedürfnis, was ich da ab und zu spüre. Und was ansonsten Gemeinschaft angeht und Beziehungen, da habe ich auch meine Wege, da habe ich meine Kontakte, da habe ich meine Freunde oder ich habe mein Kloster oder wo immer man dann auch da so sein Setting findet. Es gibt Menschen, die also hier weniger haben und die damit glücklich leben können und die sagen, 100% Reich Gottes. So. Ich will mal Basilea Schlink hier erwähnen, ich weiß nicht, wer sie kennt, Mutter Teresa. Also die Geschichte ist voll von solchen Menschen. Es gibt, um jemanden aus der heutigen Zeit zu nennen, Kerstin Hack. Sie ist eine Verlegerin, sie hat einen Verlag in Berlin und sie lebt ledig und 100% Reich Gottes. Das wirkt alles sehr fröhlich und authentisch. Naja, und Paulus, den haben wir ja schon erwähnt, und Jesus hat sich auch dafür entschieden, als er hier auf Erden war. Er hat nicht geheiratet und war der denn jetzt unglücklich? Nee. Der hat einfach 100% gelebt für Reich Gottes. Der hatte auch seine Beziehungen. Ja, man sagt so Bethanien, so mit Martha, Maria und Lazarus, das war irgendwo auch sowas, wo er sich so ganz wohl gefühlt hat. Der hat seine Kontakte gehabt, menschliche Kontakte, die jeder Mensch eben braucht, wie Maria das eingangs ja sehr schön beschrieben hat. Aber ledig, so, das geht. Da möchte ich deutlich sagen, das geht. Und das kann sehr schön sein. Gut, wenn man nun aber zu dem Entschluss kommt, wie das auch bei mir war, okay, ich möchte einen Partner finden für mein Leben, ich möchte einen Partner finden, weil ich Christ bin und weil ich Jesus liebe, so, nach was soll ich denn da jetzt Ausschau halten? So, was sind denn da jetzt so Kriterien? Wie geht das denn? Ja? Und ich möchte das einfach mal so als Rat jetzt geben. Ich möchte mal sagen, wenn du gläubig bist, ist ein bisschen mehr als ein Rat, das Wort Gottes. Wenn du vielleicht hier zuschaust, auch über unseren Livestream, und du gar keine Beziehung zu Gott hast, dann sage ich, schau dir es mal an, denk mal drüber nach, ob da vielleicht was drin ist, was hilfreich ist. Denn es ist ja nicht schwer zu erkennen in dieser Welt, dass es kompliziert ist, so mit den Partnerschaften, ja, überhaupt den richtigen zu finden und dann überhaupt mal ein bisschen länger zusammenzubleiben und nicht zu schnell wieder zu wechseln. Und eine Zerbrochenheit nach der anderen zu erleben, was ja traurig ist und schmerzhaft ist und Leiden verursacht. Und das ist immer in den Filmen übrigens nicht so klar dargestellt. Ne? Da sehen wir immer nur das andere, nur nochmal, was Realität ist und was Fiktion ist. Ich möchte einiges abgreifen aus dem 24. Kapitel von 1. Mose. Da haben wir eine so rührende, schöne, herrliche Geschichte. Also die Bibel ist sowieso das schönste Buch auf der Welt, ist zu lesen, da ist alles drin, ja, von Thriller und Krimis und romantischen Geschichten und du findest alles in der Bibel, ja, Science Fiction, also aber die Offenbarung wird sich wirklich erfüllen, aber es ist alles drin, ja. Und 1. Mose 24, weil der Text so lang ist, habe ich das heute nicht auf den Folien. Ich nehme immer nur einige Verse, um dann jeweils eine Leitplanke zu nennen, eine Leitplanke für die Partnerfindung. Ich habe bewusst dieses Bild der Leitplanke gewählt, denn Leitplanken gibt es ja rechts und links der Straße, da wo es hilfreich ist, da wo es sonst gefährlich vielleicht sein könnte. Und nochmal, wir sind keine Tiere, wir sind keine Engel, wir sind keine Insekten irgendwie, sondern wir sind Wesen mit einem freien Willen, das ist von Gott. Und er möchte unsere Gedanken prägen und er möchte uns lenken und leiten und uns was an die Hand geben, damit wir unsere Entscheidung treffen, auch gerade bei der Partnerfindung. Und deswegen so der Gedanke der Leitplanke. Ja. Es gibt einfach Dinge, okay, wenn du das nicht beachtest beim Autofahren, ja, dann rettet dich vielleicht noch die Leitplanke, ne? Und dann stürzt du nicht in den Abgrund. Ich möchte nicht behaupten, dass jede Leitplanke, die ich nenne, dich jetzt vor dem Tod retten muss, aber vielleicht vor einer unglücklichen Beziehung und einer schlechten Entscheidung. Leitplanke Nummer eins ist Jesus bei beiden die Nummer eins? Ist Jesus die Nummer eins? Also ich rede jetzt zu Christen, zu gläubigen Menschen. Und wenn du also gläubig bist, dann heißt es, Jesus ist Nummer eins in deinem Leben. Ist doch so, oder? Wenn jetzt ganz viele den Kopf schütteln, dann würde ich nochmal eine andere Predigt halten. Aber das ist eigentlich die Definition der Bibel, was Christsein bedeutet. Christsein bedeutet, Jesus ist die Nummer eins in meinem Leben. Ich habe dankbar erkannt, dass er für meine Sünden gestorben ist und ich bin so dankbar, dass ich einen Bund mit ihm schließen darf. Ich lasse mich taufen und ich gehöre nun ganz ihm. Er hat mich gereinigt und ich gehöre ihm und er ist der Chef. Er ist Nummer eins, er ist der Boss, er ist nicht der Kumpel, mit dem ich so mal sagen kann, Jesus, ich sag dir mal, das machen wir jetzt so. Nein, er ist der Chef. So. Und das Ganze ist natürlich von Liebe geprägt, ne? Also hoffentlich ist es das, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben Jesus, er ist die Nummer eins. Und nur mal logisch auch überlegt, wenn ich jetzt einen Partner suche und ich bin Christ, warum sollte ich einen Partner wählen, der nicht Christ ist? Nur mal ein bisschen auch von der Logik her kommt. Es geht jetzt gar nicht darum, hier will dein Gewissen belasten oder dich zu irgendwas zwingen oder nötigen. Nur mal, wenn das Wichtigste in meinem Leben ist und vielleicht ist es gefühlt und auch wirklich manchmal nicht so, dann braucht man eigentlich Erneuerung. Ja? Aber eigentlich habe ich entschlossen, ich lebe mit Jesus, für Jesus, ich freue mich, wenn er wiederkommt und all diese Dinge. Das ist eigentlich der Kern meines Lebens als gläubiger Mensch. Warum sollte ich eine Partnerschaft eingehen mit jemandem, bei dem das nicht so ist? Da sind doch die Spannungen so vorprogrammiert. Das ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft. Da brauchst du kein irgendwie übernatürliches Denken oder so, keinen prophetischen Eindruck oder so. Das ist so logisch. Ja. Das passt nicht. Es wird früher oder später zu Problemen kommen. Ich sage das bewusst, weil natürlich Partnerfindung mit Gefühlen zu tun hat, mit Bedürfnissen, aber der ist so nett, oder die ist so nett und ach, der wird noch Christ oder die wird noch, vielleicht. Und es gibt dann auch Zeugnisse, wo das dann am Ende noch geklappt hat. Ja, das sind aber die Ausnahmen und wir sollten nicht aufgrund von Ausnahmen dann unsere Entscheidung treffen, sondern eher von der Regel, von dem, wie es normal ist. Also wenn du ein Christ bist und wenn du gläubig bist, du suchst einen Partner, such dir jemanden, der auch diese Nummer eins hat, dann geht vieles so gut, ja. Dann könnt ihr zusammen beten, dann wisst ihr, wie ihr später eure Kinder erziehen wollt. Und da ist so viel drin, ja. Also ein Christ begeht normalerweise nicht Ehebruch, also ein bisschen weniger hoffentlich als andere und so weiter und so weiter. Da ist so viel Gutes drin. Und ich möchte dir eigentlich mal die provozierende Frage stellen, wenn du Christ bist und du sagst, ja, ich will aber jetzt unbedingt diesen Partner, dann überleg mal, ob dein Christsein nicht Erneuerung braucht und ob ihr vielleicht doch dieser Wunsch nach Partnerschaft gerade alles übertüncht und alles überstrahlt und du in eine Entscheidung gehst, die du höchstwahrscheinlich später bereuen wirst. Ich rede hier auch als Seelsorger und ich habe immer wieder Gespräche mit Menschen, die früher die Entscheidung getroffen haben, einen Partner zu nehmen, der nicht Christ ist, und die Probleme kommen, die Herausforderungen kommen. Ja, und die gehen in die eine oder andere Richtung. Kann auch sein, dass du dann irgendwann dein Christsein verlierst, weil da einfach eine Dynamik drin ist. Das ist einfach nicht förderlich. Und von daher ist ein Ratschlag, ein Herzensratschlag von mir und von dem Wort Gottes. In 1. Mose 24, es war halt so, ist echt eine süße Geschichte. Der Abraham war inzwischen sehr alt geworden und der Herr hatte ihn in jeder Hinsicht gesegnet. Eines Tages sagte Abraham zu seinem ältesten Knechten, der seinen Besitz verwaltete: Schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn, ja, dass du ihn nicht mit einer kanaanitischen Frau verheiratest. Gehe stattdessen in meine Heimat zu meinen Verwandten und suche dort eine Frau für meinen Sohn Isaak. Na, also das ist so, so fängt diese romantische, herrliche Geschichte an. Wir müssen natürlich ein bisschen erklären jetzt hier. Also zum einen haben wir Arranged Marriage, also wir haben hier die eingestielte Ehe durch die Eltern. Das gibt es übrigens auch heute noch in anderen Kulturen, ist uns sehr fremd hier. Müssen wir auch hier nicht ändern, ne? Aber das war damals eben auch so, dass die Eltern selbst das noch mit eingestielt haben, wen die denn heiraten sollen. Es ist übrigens am Ende der Geschichte sonnenklar, dass hier eine Einwilligung zum Beispiel der Frau, das ist die Rebekka, die hat selber auch noch Ja gesagt. Also nur mal, das haben wir auch in der Bibel. Das ist nicht nur manipuliert und zwangsmäßig so. Aber hier war also Arranged Marriage und wir dürfen jetzt hier nicht den Fehler begehen, das wäre so ein bisschen sehr schwacher Umgang mit der Schrift, verheirate ihn nicht mit einer kanaanitischen Frau. Ach so, also keine Ausländerin heiraten. Nee, also das ist ganz schwache Auslegung. Denn es geht einfach nur darum, dass die kanaanitischen Frauen, die hatten keine Beziehung zu Jahwe, also zu Gott, zu dem Gott Abrahams und Isaaks, um den es ja jetzt hier ging. Das war alles noch so im Aufbau, dass der Glaube an den wahren Gott sich ausbreitete. Und das war eigentlich das, worum es hier geht. Also er sagte, schau mal, dass du eine Frau findest, die auch unseren Glauben hat. Also darum geht es. Also du darfst gerne einen Partner heiraten, der nicht deutsch ist zum Beispiel. Ja? Oder ich weiß nicht, was jetzt deine Nation so ist. Also darum geht es nicht, Ausländer oder nicht. Es geht um den Glauben. Und das war hier, was Abraham also sicherstellen wollte. In den Versen 11 bis 12 heißt es: Herr Gott meines Herrn Abraham, also der Knecht betet jetzt hier, Gott, Herr Gott meines Herrn Abraham, lass meine Reise erfolgreich sein und sei gut zu meinem Herrn. Und in Vers 27 heißt es: Gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, du bist so treu und zuverlässig zu Abraham, denn du hast mich geradewegs zu den Verwandten meines Herrn geführt. Also die Leitplanke Nummer 2 für die Partnerfindung ist, Jesus um Führung bitten, Gott um Führung bitten. Das ist herrlich, das ist schön. Also Gott kennt uns, wie wir sind, bis in die Tiefen besser als wir selbst. Gott kennt den Partner total durch und durch und durch, schon seit Embryo-Zeiten, ja, und noch davor. Und der weiß, was am besten zusammenpasst, ja, auch auf Dauer so, was am besten zusammenpasst. Von daher bitten wir Gott, hilf uns. Wir beten um Führung, wenn wir einen Partner finden wollen. Ich komme schon zur Leitplanke Nummer 3. In 1. Mose 24, Vers 21 heißt es: Der Mann aber betrachtete sie, also dieser Knecht, und schwieg still, bis er erkannt hätte, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht. Also hier war gerade, ich habe das aus Zeitgründen rausgelassen, etwas ganz Wunderbares passiert, denn er hatte um ein Zeichen gebetet, das Zeichen hat sich ganz genauso erfüllt. Und jetzt könnte man ja denken, dass der Knecht sagt so, ja super, die Sache ist klar, ich habe um Führung gebeten, ein Zeichen ist da, alles klar. Aber es heißt an dieser Stelle, dass er nochmal still bleibt und nochmal erkennen will, ob das jetzt so richtig ist. Ja? Also ich möchte das nennen eine Zeit der Bewährung. Eine Zeit der Bewährung. Also du suchst einen Partner, du hast gebetet und du erlebst schon ein Stück weit Führung. Du hast vielleicht schon jemanden im Auge oder hast ihn schon kennengelernt. Und du sagst einfach jetzt, okay, diese Entscheidung, die ist so groß, die ist so wichtig, die ist so weitreichend für mein ganzes Leben, für den Punkt, dass ich auch Gottes Geschichte leben will, dass er schreibt mit meinem Leben, so, da werde ich mir nochmal Zeit geben. Und ich sag mal, ich weiß noch selber sehr genau, als ich ein junger Mann war, das war nicht leicht. Ja, also ich wollte heiraten und ich wollte schnell heiraten. Und ich wollte das klären und ich wollte Ehe leben und ich wollte Familie gründen und ich wollte zusammen mit meiner Frau in den Dienst gehen. Und ich kann alle verstehen, die sagen, oh, ja, das ist aber nicht leicht. Ich möchte dir trotzdem den Rat geben, nimm dir ein bisschen Zeit. Ja. Wenn du das falsche Auto gekauft hast, das ist schlecht, ja, das ist vielleicht mit Geldverlust dann verbunden, das wieder loszuwerden, anderes zu kaufen. Aber wenn du die falsche Frau heiratest oder den falschen Mann heiratest, das ist was ganz anderes, ja. Da kannst du nicht einfach sagen, stelle ich mal bei Kleinanzeigen rein, das geht jetzt weg und dann gibt es was anderes. Das kann man mit Dingen machen, aber nicht mit Menschen. Grundsätzlich mal, das ist etwas ganz anderes, Beziehung mit Menschen als Beziehung zu Dingen. Es heißt in Vers 16 dann, Rebekka war sehr schön. Oh, Rebekka war sehr schön. Punkt 4, Leitplanke Nummer 4. Ich nenne es mal so, er gefällt mir, sie gefällt mir. Ja, ist das denn wichtig? Ich würde sagen schon. Ich würde sagen schon. Ich meine, der Plan ist doch, dass das so der Partner ist, mit dem du jetzt 20 Jahre, 40 Jahre, 60 Jahre, 80 Jahre, keine Ahnung, so mittags zusammen am Tisch sitzt oder abends beim Abendessen oder wie auch immer, vielleicht aber beim Frühstück. Ja, ich meine, das ist das Gesicht, ne? Das wirst du mehr sehen als jedes andere. Jetzt versteht mich bitte richtig, es geht hier nicht um irgendeinen Schönheitswahn. Ja, darum geht es überhaupt nicht. Also es gibt körperliche Mängel, die sind übrigens normal. Diese körperlichen Makel sind das Normale. Das, was in den Filmen ist, ist nicht Realität. Als ich meine Frau angesprochen habe, hatte ich Zahnspangen. Ja, nur mal so. Da gibt es einfache Mängel bei jedem. Jeder Frau, jedem Mann, das ist normal. Später gibt es noch die Falten. Extra dazu. Aber mit dem Gefallen ist so gemeint dieses, ja, er gefällt mir, sie gefällt mir, das ist irgendwie stimmig, ja, das ist gut. Also der Gedanke, wir werden also jetzt jahrzehntelang zusammen durchs Leben gehen und ich werde das Gesicht so lange sehen und es gibt mehr als das Gesicht natürlich. Ja, das ist gut, das ist okay, ja, das ist gut, gefällt mir. Es ist nicht die wichtigste Leitplanke, aber sie ist in der Schrift erwähnt und es hat auch was, was ich gerade gesagt habe. In Vers 16 heißt es über Rebekka, sie war noch nicht verheiratet und hatte noch mit keinem Mann geschlafen. Sie war Jungfrau. Tja, das ist natürlich heutzutage so ein Ding. Wie soll man das heutzutage predigen? Ne? Da sind wir natürlich in einem gesellschaftlichen Umfeld gelandet, in einem Kontext, wo wir sagen müssen, okay, Gott, schreib bitte deine Geschichte. Ja, also das Ideal, alle bleiben Jungfrau, Jungmann, bis man heiratet, Hochzeitsnacht, ist gut, ist schön, ich empfehle es sehr. Es gibt Menschen, die das leben, wunderbar, astrein, super. Aber hier gibt es natürlich auch viel anderes. Wie gehen wir damit um? Nun, wir können immer davon träumen, die Welt wäre so, aber die Welt ist nicht so. Wir sind nicht mehr im Paradies, wir sind noch nicht im Himmel. Es gibt hier ganz, ganz viele Umstände, es gibt ganz viele Herausforderungen, ganz viele Versuchungen, ganz vieles Versagen. Bei uns allen übrigens, auch die vielleicht in dem Punkt vorbildlich gelebt haben. Und Gott hat einen Plan B. Ja, also Gott ist Plan B für uns alle. Plan A war Paradies, ist sowieso schon vorbei, haben wir alle nicht geschafft. Wir sind alle im Plan B irgendwo. Und ich möchte deutlich sagen für alle, die sagen, gut, ich habe aber schon mit jemandem geschlafen, ich war nicht verheiratet. Gott kann heilen, Gott kann neu starten, neue Chance und dass du richtig versöhnt bist damit und dass du dann durchstartest, dass du sagst, okay, aber jetzt will ich so leben, wie es gesund ist, ja, wie es gut ist. Aber wie können wir es übertragen auf uns heute? Ich habe es mal so formuliert, Leitplanke 5, er ist ungeteilt für mich da, sie ist ungeteilt für mich da. Bei der Partnerfindung. So, wenn du einen Partner suchst und du stellst irgendwie fest, okay, ich bin jetzt so einer und da gibt es aber, die hat aber noch zwei, drei, so für die sie sich gerade sehr interessiert. Oder die hat auch noch eine Beziehung und ja, vielleicht komme ich aber da rein. Und das Ganze kannst du auch nochmal übertragen jetzt. Wenn du einen Partner suchst, such dir einen Partner, der ungeteilt auf dich ausgerichtet ist. Der sagt, mit dir will ich Beziehungen bauen und mit dir will ich irgendwann heiraten und nur mit dir. Weil all diese Spielereien, die es gibt, die sind so schmerzhaft. Die sind so schmerzhaft und die sind so ungesund. Und das ist natürlich auch das Klima, in dem wir leben. Das ist unsere Gesellschaft, das wird uns in den Filmen dargestellt ohne Ende. Aber ich möchte mal sagen, lass dich nicht degradieren zu einem Ding, zu einem Auto oder zu irgendwas. Lass dich nicht degradieren. Du hast eine Würde von Gott. Du hast eine Würde von Gott. Lass da nicht dich zum Spielball machen, indem du da irgendwie, indem das unklar ist. Also Beziehung heißt, du und ich exklusiv. Wir schauen mal, ob das sowas wird und ob das vielleicht auch in die Ehe mündet. Das muss man, weiß man am Anfang ja noch nicht. Aber wir machen hier keine Spielchen. Ja. Und wenn du irgendwo vielleicht dich verliebt hast in jemanden, ja, und da ist das anders, ich rate dir, lass die Finger davon, weil du verkaufst dich unter Wert. Ja. Du verkaufst dich unter Wert. Du wirst so in die Schmerzen, ins Leiden reingehen. Wenn jemand wirklich für dich da ist und das soll die Beziehung werden, dann leg darauf Wert, dass du sagst, dass wir beide, wir werden das jetzt mal rausfinden, ob wir zueinander gehören und dann irgendwann heiraten, aber hier nicht. Ich bin irgendwie Nummer zwei und ich kämpfe jetzt mal Nummer eins zu werden oder so. In manchen Filmen ist das nicht dargestellt, aber das ist Drama hoch 10 und es gibt so viel Schmerzen und Verletzungen, zumindest auf einer Seite dann immer. Und das hat Gott nie gewollt und das will Gott nicht und er leidet mit. Von daher ungeteilt, das ist jetzt die Person. Gut. Vorletzte Leitplanke, das ist so süß hier in 1. Mose 24. Schnell lief der Verwalter Abrahams zu ihr und bat sie, gib mir bitte ein wenig Wasser aus deinem Krug zu trinken. Trink, Herr, antwortete Rebekka. Sie nahm sofort den Krug von ihrer Schulter und gab ihm zu trinken. Als er getrunken hatte, sagte sie, ich will auch für deine Kamele Wasser schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und sie leerte den Krug schnell in die Wasserrinne, eilte wieder zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Sie schöpfte für alle Kamele. Ja, was ist das denn? Gut, das ist nun wirklich andere Kultur, andere Zeit, ne? Sehr anders. Aber was wir rauslesen können, ist, Rebekka war ein freundlicher Mensch. Und sie hat freundlich agiert, diesem Knecht gegenüber und sogar seinen Tieren gegenüber. Ich nenne es mal Freundlichkeit. Auch nicht die wichtigste der sieben Leitplanken, aber ich möchte es mal dazu raten, also wenn in einer Partnerschaft Freundlichkeit herrscht, ist es allzumal besser als Feindseligkeit und beständige Kämpfe und große Egoismen und was es da so alles gibt. Ja? Also wenn das da ist, würde ich eigentlich raten, seelsorgerlich, vielleicht sollte dieser Mensch noch mal ein bisschen reifer werden. Ja, da ist vielleicht, sind auch vielleicht Verletzungen und so hinter, ist das Elternhaus, wo man aufgewachsen ist und so. Also kein Mensch ist ja gerne feindselig, aber es gibt Menschen, die sind sehr, sehr ich-fixiert, sehr ich-bezogen. So, das ist eigentlich schwierig für eine Partnerschaft. Vielleicht sollte hier nochmal eine Zeit so der Heilung rein. Jesus heilt sowas gerne, er lässt uns reifen, er macht uns beziehungsfähig. Ja, und auch das sage ich mit einer Traurigkeit. Ich habe auch schon manche Paare begleitet, wo ich gedacht habe, boah, das ist fast zu wenig Beziehungsfähigkeit, dass das gut gehen kann. Aber Gott kann ja immer noch nachlegen und wenn unsere Herzen offen sind, das kann also sich aufbauen, das kann geheilt werden. Gott ist da, hat da ganz viel auf Lager. Aber ich möchte nur jedem raten, also wenn du dich gerade in jemanden verliebst, der sehr ich-fixiert ist, so feindselig, alles ich, meiner, mir, mich und so, dann überlegst du dir nochmal gut. Denn eine Partnerschaft, eine Ehe dann, ja, da musst du ein Leben lang klarkommen damit und viel beten, dass das gesund wird. Kann sich auch selber mal überprüfen, wie man da so drauf ist. Aber diese Rebekka hatte die Reife für eine Ehe. Ja, sie hatte diese Freundlichkeit, diese Dienstbereitschaft. Ja, der letzte Gedanke, die letzte Leitplanke, ich habe es mal genannt, Bestätigung von Gott und den Eltern. Die Eltern aber mal ganz bewusst in Klammern hier gesetzt. Es heißt, am Ende der Geschichte, da antworteten Laban und Betuel, also Verwandte von Rebekka, der Herr hat dich hierher geführt, also diesen Knecht. Was sollen wir also sagen? Hier ist Rebekka, nimm sie mit dir. Ja, sie soll den Sohn deines Herrn heiraten, wie der Herr es geführt hat. Okay, also der Knecht sagt nicht einfach so, Rebekka, alles klar, jetzt gehen wir, sondern er fragt nach bei der Herkunftsfamilie. Ja, bei den Eltern, das ist etwas sehr Schönes. Ich habe das in Klammern gesetzt, die Bestätigung der Eltern, weil es kann sein, dass Eltern Nein sagen, aber dass es doch der Wille Gottes ist. Das kann sein. Ja, wir dürfen uns nicht abhängig machen von dem Ja der Eltern. Ja, das ist schwierig. Es gibt ja auch Eltern, die sehr fehlerhaft sind und falsche Ratschläge geben. Ja? Aber wenn es geht, ist es sehr herrlich, sehr schön, wenn man zum Beispiel als Mann sagt, der jetzt eine Frau kennengelernt hat und er möchte sie auch heiraten, dass er dann mal sagt, jetzt nehme ich mal allen Mut zusammen und ich spreche mal mit den Eltern, was sie davon halten und ich stelle mich mal vor und das ist richtig schön. Ich spreche aus Erfahrung. Das hat so gut getan, als ich das erlebt habe bezüglich unserer Tochter. Ja. Und nochmal, wir bekommen da quasi so einen Segen und ich meine, es sind eh dann Menschen, mit denen wir doch wahrscheinlich hoffentlich Beziehungen haben werden, den Schwiegereltern. Und von daher ist es ein guter Rat, aber es ist eben in Klammern. Wir brauchen die Bestätigung von Gott, die Führung und wir haben nochmal Bestätigung nach einer Bewährung, das ist das A und O, aber wenn es denn mit den Eltern geht, ist auch gut. Und ich möchte nicht unterschlagen, hier den Vers 57, diese Verwandten also sagen, wir wollen Rebekka rufen und hören, wie sie darüber denkt. Herrlich, oder? Richtig gut, am Anfang der Bibel. Was willst du, Rebekka? Die wird nicht einfach zwangsverheiratet. Nein, nein, nein. Wir wollen hören, was sie sagt. Sie riefen Rebekka und fragten sie, willst du schon heute mit diesem Mann mitgehen? Und sie antwortete, ja, ich will. Absolut fundamentale Grundlage jeder gesunden Beziehung ist, jeder von beiden hat selber bewusst ja gesagt. Alles andere funktioniert nicht. Man hat sein Ja dazu gefunden, man hat das Ja formuliert. Und das ist die Grundlage für Mann und für Frau. Gott schreibt Geschichte mit unserem Leben. Und einen richtigen Partner zu finden und Ehe zu leben, ist einer der größten Meilensteine dieser Geschichte, die wir leben mit Gott. Von daher ist es gut, wenn es entsprechend so den Ratschlägen Gottes läuft, im Segen Gottes. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ich würde gerne noch beten. Himmlischer Vater, wir möchten heute Morgen, auch wenn es uns mehr oder weniger schwerfällt, sagen, wir brauchen Hilfe. Wir sind zwar schlau und meinen, dass wir schon so viel selber wissen und können, aber wir wollen von ganzem Herzen anerkennen, wir sind wirklich klein und auch fehlerhaft und schwach. Und das können wir gerne zugeben, weil wir erkannt haben, dass du gut bist und barmherzig und gnädig, dass du gerne hilfst. Du möchtest, dass du die Geschichte unseres Lebens schreibst und du möchtest, dass wir auch, was die Ehe angeht, in deinen Wegen gehen, weil deine Wege sind die besten. Wir dürfen dich um Heilung und um Vergebung bitten, da wo in diesem Bereich einfach Dinge schlecht gelaufen sind. Wir dürfen dich bitten um Gnade und Heilung für Menschen, die eine falsche Entscheidung früher getroffen haben, die vielleicht jetzt geschieden sind oder die in dieser Beziehung sind und leiden. Ja, du bist gnädig und barmherzig und du kannst segnen und du willst segnen. Und ich bitte für die, die ihren Partner verloren haben, die verwitwet sind, dass du sie segnest, auch in dieser Fragestellung und dass du den Mangel ausfüllst, den das jetzt so bedeutet. Wir wollen dich bitten für die jungen Menschen, wo die Frage ja noch auf dem Tisch liegt, dass du sie segnest und dass sie dein Wort nehmen, so wie du es heute zu ihnen gesprochen hast, dass du sie stärkst und ihnen hilfst, auch in den Herausforderungen dieser Zeit, wo Dinge einfach so im Ungleichgewicht sind. Schenk ihnen deine Weisheit und dass du die Geschichte schreibst und dass das Ganze zwar nicht einfach ist, aber doch irgendwie gut und gesegnet von dir. Amen.